Wir wollen ja auch nachweisen, dass dieser Standort attraktiv ist und funktioniert. Und wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr den ersten Erbbaurechtsvertrag für einen Neubau im gewerblichen Bereich der Urban Tech Republic im westlichen Bereich dann auch unterzeichnen können. Das ist ein deutscher Investor, ganz genau, lokal, der sagt, ich habe Vertrauen in den Standort, ich investiere dort, 60 Jahre Vertragslaufzeit, ich habe einen Nutzer, den ich mitbringe, der sich auch festbindet. Insofern ist es eine gute Situation, dass wir auch nachweisen können, dass es das Interesse seitens der Wirtschaft, seitens der Investoren gibt für das Erbbaurechtsmodell an dem Standort. Das ist die Besonderheit auch an dem Standort, dass wir Test- und Experimentierflächen haben, wo Wissenschaft, Industrie gemeinsam experimentieren und entwickeln können und Technologie letztendlich dann auch an den Markt platzieren kann.
Das ist der Immobilierusch-Podcast von Immocom. Jede Woche die Köpfe, Projekte, Konflikte und Geschichten der Immobilienwirtschaft. Mit Yvette Wagner.
Ohne Optimismus und Zuversicht brauchen wir solche Projekte gar nicht angehen. Frank Wolters hat beides, muss ja auch als Geschäftsführer der Berlin TXL Management GmbH. Er erläutert die drei Bausteine dieses riesigen Projektes, zu dem neben der Urban Tech Republic auch das Schumacher Quartier gehört. Wir sprechen über Drohnentechnologie, autonomes Fahren. Frank Wolters weist explizit darauf hin, dass sich Möglichkeiten für Technologiefelder auf dem Areal ergeben, an die wir heute noch gar nicht denken. Planungsrechtlich sei abgesichert, dass dauerhaft Testflächen zur Verfügung stehen. Und er hat gute Neuigkeiten, nämlich das erste verkaufte Grundstück. Ein lokaler Investor hat sich dafür entschieden, trotz Erbbaurecht, dem viele ja eher Skepsis entgegenbringen. Frank Wolters ist überzeugt, dass auch internationales Kapital in den Standort investieren wird. Welche Rolle Public-Private Partnership spielen kann, was mit Mitsubishi gerade läuft, wie ein gemeinsamer Wirtschaftsraum funktionieren kann, Frank Wolters gibt Einblicke und benennt kurz und klar das Ziel. Wir wollen nicht ein x-beliebiger Gewerbestandort sein. Der Podcast geht jetzt erst einmal in die Sommerpause. Ich wünsche allen eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich nehme in den kommenden Wochen wieder jede Menge Podcasts auf, damit es in ein paar Wochen wieder Content auf die Ohren gibt. Bis dahin. Bevor es in den Podcast geht, kurze Info für Eigentümer vom Partner dieses Podcastes. Die Unike-Gruppe sucht Immobilien ab 5000 Quadratmetern Miet und ab 8000 Quadratmetern Grundstücksfläche. In den Regionen Hamburg, Hannover, Braunschweig, Berlin, Wolfsburg, Magdeburg, Halle, Leipzig und Kassel-Göttingen. Julius und Jobst Unike freuen sich über alle Angebote gern per LinkedIn. Über mich oder auch über die Homepage unike-gruppe.com. Alle Infos auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß im Podcast. Immobilieros Podcast in Berlin. Frank Wolters sitzt neben mir, mal anders, nicht gegenüber. Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
So, Sie sind Geschäftsführer, Achtung, dass ich nichts falsch mache, Berlin TXL Management GmbH.
Das ist korrekt. Wir müssen das im Moment auch noch üben, weil wir uns umfirmiert haben von Tegel Projekt in Berlin TXL Management GmbH.
Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Alle merken sich das bitte, die den Podcast hören. Bevor wir richtig einsteigen, würde ich gerne mit Ihnen eine Schnellfragerunde machen. Kurze Fragen bitte auch mit kurzen Antworten, damit wir da noch was zum Reden haben. Also Bestand umnutzen oder Neubau?
Wir haben viel Bestand, 30 Immobilien, aber Neubau steht aktuell im Vordergrund.
Lieblingsbauwerk auf dem Berlin TXL-Gelände?
Ach, immer noch die Luftfrachthalle, da ist im Moment am meisten los.
Holz oder Beton?
Gerne viel Holz, Beton haben wir reichlich.
Gut. Schumacher Quartier. 2030 bezugsfertig oder Dauerbaustelle?
2030 bezugsfertig, voraussichtlich der ersten Wohnbauprojekte. Ja, aber es dauert noch ein bisschen nachfolgend hinterher. Im September jetzt wird sozusagen der Spatenstich sein für das erste Bauvorhaben und dann geht es Stück für Stück weiter.
Und Sie sind da auch optimistisch, keine Verzögerung, alles läuft wie geplant?
Verzögerungen wird es sicherlich immer geben, aber wenn wir Optimismus und Zuversicht nicht haben, ich glaube, dann brauchen wir solche Projekte nicht zu betreiben. Wir haben viele Besonderheiten in der Fläche und das muss man schlicht und ergreifend berücksichtigen, ob das jetzt Kampfmittelberäumung ist oder ähnliches. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber wir bringen es jetzt auf die Spur. Spatenstich, erste Bauvorhaben, erste Bezugnahme und dann Stück für Stück weiter.
Gut, dann komme ich jetzt mal mit einer ein bisschen komischen Frage. Wir haben auch schon im Vorgespräch kurz darüber gelacht. Sie waren, bevor Sie in Berlin waren, in Paderborn, haben dort den Technologiepark entwickelt. Wie groß war denn so der Kulturschock mit der Landung in Berlin?
Ach,
Paderborn
Berlin
ist ja eher so ein bisschen beschaulich, oder?
Ist statistisch immer noch eine Großstadt in der Bundesrepublik Deutschland, aber überschaubar, insbesondere halt von dem ländlichen Umfeld. Das ist überhaupt gar keine Frage. Berlin ist natürlich etwas ganz anderes als Metropole, als Riesenstandort, eine andere Entwicklungsgeschichte. Ich will es nicht als Schock bezeichnen, aber es ist eine positive Herausforderung. Und ich bin ja freiwillig nach Berlin gegangen und bin aus Überzeugung hier und will das auch noch gerne sehr lange bleiben.
Was war so die größte Veränderung für Sie?
Sicherlich in einer Metropole zu leben, das ist sicherlich so rein persönlich so eine große Herausforderung. Ich wohne jetzt im westlichen Bereich in Spandau, schön ein bisschen von Naturumgebung. Insofern bin ich da ganz gut angekommen. Aber natürlich verkehrliche Situationen, politische Situationen, die Verwaltung tickt anders. Also es ist durchaus ein komplett anderes Leben, insbesondere auch im Jobkontext. Und da muss man sich erstmal reinfinden. Aber wenn man so wie ich über 20 Jahre auch gerade in diesem Bereich des Öffentlichen und des Politischen und Verwaltung und so weiter arbeitet, ist es bestenfalls eine Herausforderung, aber nicht eine, die man nicht lösen kann und meistern kann.
Verwaltung, gibt es da auch Unterschiede?
Ja, schlicht und ergreifend durch die Organisationsform auf der einen Seite, ne? Ja. Mit den bezirklichen Vertretungen und so weiter. Das ist natürlich dann in anderen Städten etwas einfacher, etwas schlanker von den Prozessen. Man ist sozusagen schneller am Ziel, rein von den Personen- und Köpfenzahlen. Und das ist aber etwas, woran man sich auch gewöhnen kann. Und damit kann man auch ganz gut umkommen.
Gut, da will sich, glaube ich, in Berlin eigentlich niemand dran gewöhnen, aber... So, Sie korrigieren mich sofort und fallen mir ins Wort, wenn ich was Falsches sage. Es sind 500 Hektar, richtig? Und es sind ja drei unterschiedliche Dinge, die da passieren. Vielleicht nochmal, wir sitzen zwar hier in Berlin, da muss man nicht so viel erklären, aber für die Hörer vielleicht nochmal ganz kurz erklären, das Komplettkonstrukt.
Ja, 500 Hektar oder wie ich es immer gerne sage, 5 Millionen Quadratmeter, die grundsätzlich für die Entwicklung bereitstehen. Wir machen als Geschäftsbesorgerin sind wir unterwegs für das Land Berlin, für die Wohnbauflächenentwicklung im Schumacher Quartier, im östlichen Bereich, sozusagen als Weiterentwicklung des Bezirks Reinickendorf, könnte man das auch ein wenig bezeichnen. Und dann haben wir die Urban Tech Republic, sozusagen der wirtschaftliche Herzbereich des Gesamtareals für die Zukunft, den wir wieder unterscheiden können in ein Industrieareal, sozusagen in dem eher nördlichen Bereich und dann im Kernbereich den Campusbereich für Wissenschaft und Forschung, wo die Berliner Hochschule für Technik einziehen wird 2030, 2031 und ringsherum das Gewerbeband, wo wir auch kleinteilige Unternehmen ansiedeln können und Kern-USP und das ist die Besonderheit auch an dem Standort, dass wir Test- und Experimentierflächen haben, wo Wissenschaft, Industrie gemeinsam experimentieren und entwickeln können und Technologie letztendlich dann auch an den Marktplatz kann.
Was wird denn da experimentiert?
Wir haben aktuell Unternehmen aus dem Bereich Drohnentechnologien für unter anderem die zivile Nutzung sehr intensiv dabei. Wir haben im Bereich autonomen Fahren, also alle Mobilitätsthemen eigentlich vor Ort, wo wir autonomes und teilautomatisiertes Fahren schon jetzt auf den Flächen drauf haben. Und wir werden es aber auch planungsrechtlich absichern, dass wir dauerhaft auf dem Areal die Testflächen haben werden. Vielleicht aber auch noch für Technologiefelder, die wir heute noch nicht kennen, aber die mehr oder weniger in Reallaborqualitäten dort experimentell entwickelt werden können.
Und jetzt geben Sie doch mal bitte einen kleinen Einblick in die Zeitschiene, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil das ist ja, ich habe im Vorfeld des Podcasts so ein bisschen gelesen, ich habe keine Ahnung, ob da der eine von dem anderen abschreibt und irgendwann ist dann ein Zahlendreher drin und den übernehmen dann die 10 weiteren auch, aber von Ihnen aus ganz sicherer Quelle nochmal so ein bisschen eine Zeitschiene.
Ja, wir haben gehen wir ganz kurz zurück in die Historie, Thema Schlüsselübergabe vor 5 Jahren. Das ist auch die aktuelle Pressemitteilung, die wir gerade ganz frisch auf den Weg gebracht haben. Das heißt, seit 5 Jahren sind wir in der Möglichkeit, in der Lage zu planen und zu entwickeln. Wir sind heute in der Situation, dass wir die Rollwegbrücke, also den zentralen Zugangsbereich, abgebrochen haben. Das benötigen wir für die innere Erschließung, insbesondere des Gesamtareals, sodass wir jetzt mit den Erschließungsmaßnahmen ganz konkret beginnen in diesem Jahr. Das heißt, wir gehen gehen, unter die Erde mit Kanälen etc., all das, was man für die Erschließung braucht. Das, was wir im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben und die Vermarktung des ersten Neubaugrundstücks, das war ja auch heute Gegenstand der Thematik, immer wieder Neubau versus Bestandnutzung, aber wo wir auch ganz klar sagen, wir wollen ja auch nachweisen, dass dieser Standort attraktiv ist und funktioniert und wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr den ersten Erbbaurechtsvertrag für einen Neubau im gewerblichen Bereich der Urban Tech Republic im westlichen Bereich dann auch unterzeichnen können. Und da haben wir zwischen Launch dieses Grundstücks im vergangenen Jahr auf der Expo Real in München und dann im Laufe dieses Jahres knapp ein Jahr für die Vermarktung benötigt, für das erste Grundstück, denke ich mal, ein sehr guter Zeitabschnitt. So, das ist sozusagen so der erste Fall. Wir sind aktuell in der Debatte und Diskussion auch mit der Politik in der weiteren Entwicklung von Neubauflächen. Das werden wir vermutlich im August, September auch der Politik dann einen Vorschlag vorlegen, wie wir damit umgehen werden. Das haben wir jedenfalls in der vergangenen Woche auch mit unserem Gremium, dem Aufsichtsrat, so vorbesprochen an der Stelle. Die Entwicklung der Infrastruktur werden wir in dem Kernbereich 2030 abgeschlossen haben, weil dann, oder 31, weil dann die Berliner Hochschule für Technik an den Start geht, im Terminal A. Also wichtig natürlich, dass die dorthin kommen und versorgt sind. Und korrespondierend dazu Terminal B, also da, wo sie alle früher letztendlich reingegangen sind in die Abfertigung in dem Bereich. Das Gebäude werden wir 2030, 31 auch fertiggestellt haben als Nutzung, als Start-up-Center, als Bürofläche. Insofern sind wir da auch in dem Bestand unterwegs. Das wäre sozusagen für die nächsten konkreten ersten Schritte für die Urban Tech Republic das, was wir dort vorhaben.
Sie haben jetzt in einem Schlenker Erbbaurecht angesprochen. Das ist ja für Investoren immer so ein sehr zweischneidiges Schwert. Die mögen das ja nicht wirklich so richtig. Wie sehen Sie das? Wie reagieren die gerade auch in der jetzigen Situation darauf?
Also ich bin da ja immer relativ locker unterwegs und sage immer erstmal dazu zum Thema Erbbaurecht, das ist das, was die Kirchen, insbesondere die katholische Kirche in der Bundesrepublik Deutschland schon immer gemacht hat und es hat offensichtlich auch schon immer funktioniert. Das ist das eine, man kann es im gewerblichen Bereich natürlich deutlich kritischer sehen, da muss man sich auch ehrlich machen. Wir haben den Erbbaurechtsvertrag, den Mustererbbaurechtsvertrag des Landes Berlins natürlich mit Banken vorbesprochen. Also besteht eine Finanzierungsmöglichkeit, ja oder nein? Wir haben Kritikpunkte auch reingebracht, die teilweise auch in dem Mustererbbaurechtsvertrag dann übernommen worden sind. Den haben wir soweit abgestimmt. Und deshalb ist für uns ja auch wichtig, dass wir das erste Grundstück jetzt in die Vermarktung bringen. Das heißt, wir haben einen Investor gefunden, der sagt, Erbbaurecht machen wir.
Das ist ein deutscher Investor, oder?
Das ist ein deutscher Investor, ganz genau, lokal. Der sagt, ich habe Vertrauen in den Standort, ich investiere dort, 60 Jahre Vertragslaufzeit. Ich habe einen Nutzer, den ich mitbringe, der sich auch festbindet. Insofern ist es eine gute Situation, dass wir auch nachweisen können, dass es das Interesse seitens der Wirtschaft, seitens der Investoren gibt für das Erbbaurechtsmodell an dem Standort.
Wie sieht es mit internationalen Investoren aus? Sprechen Sie auch mit denen? Gibt es da auch Interessenten?
Wir sprechen auch mit internationalen Investoren, aber ich denke mal, diejenigen, die in der Projektentwicklung, im Investment tätig sind, sie brauchen eine Zuverlässigkeit, sowohl über das Planrecht als auch die Infrastruktur. Deshalb sind wir da in Gesprächen. Grundsätzlich besteht Interesse, ja, aber da müssen wir tatsächlich die Fläche auch liefern können. Wir wollten jetzt im Kleinen anfangen, deshalb haben wir relativ lokal, wir haben nicht lokal gesucht, aber letztendlich lokal gefunden an der Stelle. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Vorteil, in der Nähe zu haben, so für das erste Grundstück.
Muss man nicht so viel erklären wahrscheinlich auch.
Ganz genau. Ja, wir sind international unterwegs, um da vielleicht auch mal eine Zahl zu sagen. In den vergangenen 12 Monaten hatten wir 12.000 internationale Gäste am Standort. Das waren keine touristischen Gäste aus 34 Nationen. Das waren Wirtschaftsvertreter, Regierungsvertreter, Verbandsvertreter aus Industrieverbänden und Strukturen, die sich für den Standort und eine Zusammenarbeit interessieren. Das heißt, wir gehen auch davon aus, wenn wir da auf grünes Licht schalten können, was weitere Flächen angeht, werden wir auch internationales Kapital an den Standort ziehen können.
Okay, was für internationales Kapital? Also aus Europa oder auch woanders her?
Das ist Europa, aber auch international. Das ist auch Südostasien. Führen wir sehr interessante Gespräche, auch mit Industriepartnern, ob das jetzt Japan ist oder andere Länder in Südostasien. Und der europäische Markt natürlich auch. Teilweise sind das international Multitechnologiekonzerne, die sagen, wir haben Interesse an der Zusammenarbeit. Ein Player kann ich nennen, Mitsubishi, mit dem wir vor 2 Jahren schon Letter of Intent in Tokio verabredet verabredet haben, gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister, letztendlich um Gebäudeautomatisierung, Technologien in dem Bereich. Die unterstützen uns auch in der Entwicklungspartnerschaft im Smart City-Kontext. Und sozusagen aus diesen Projekten heraus ergeben sich viele Situationen, wo wir auch mit Venture Capitalists ins Gespräch kommen, die auch bereit wären, in infrastrukturelle Entwicklung, also in Gebäude zu investieren. Insofern sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir da auch gut am Markt werden agieren können.
Das Zweite ist ja Bestand. Sind Brownfield-Flächen, das ist ja auch wiederum bei Investoren mit sehr viel Vorsicht im Blick, weil man kann halt noch nicht so richtig die Kosten abschätzen, zumindest meistens. Wie gehen Sie damit um?
Ja, Brownfield haben wir sehr viel. Das ist überhaupt gar keine Frage. Allein das Schumacher-Quartier haben wir so in der Größenordnung von 2 Meter Tiefe ausgekoffert, alles rausgeholt, was dort rauszuholen war. Im Wesentlichen sind die Arbeiten fast abgeschlossen in dem Bereich. Wir haben natürlich viel Kampfmittel rausgeholt. Wir haben, wenn man sich das am Standort aktuell anguckt, viele Erdhügelchen, die wir dort liegen haben, die wir auch selbstverständlich alle beprobt haben, die teilweise dann in die Reinigung oder gegebenenfalls in die Entsorgung gehen müssen.
Was findet man dazu da jetzt so, außer Munition?
Ja, ich meine, man findet Munition vom preußischen Schießplatz bis hin natürlich zu Weltkriegsbomben. Also er hat sozusagen der Standort eine ganz andere Historie, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben an Kampfmitteln in dem Zusammenhang. Man findet aber auch das sogenannte PFAS, das heißt aus den Löschmittelschäumen seiner Zeit, wo wir intensiv dabei sind, wo es mittlerweile auch Reinigungsmöglichkeiten sehr gute gibt, um das PFAS aus den Böden zu eliminieren, die wir dann natürlich wieder am Standort einbauen wollen. Also insofern können wir nicht sagen, wir nehmen jedes Risiko weg. Das wird uns nicht gelingen. Aber ich glaube, wir können ganz gut und planvoll damit umgehen, weil wir auch viele Probe bohren, gerade in den noch versiegelten Flächenbereichen. Wir haben ja sehr viele betonierte Flächen zwischen den Flughafengebäuden, die wir auch begrenzt nur werden aufbrechen dürfen. Aber da werden wir in den Verträgen entsprechend auch darauf reagieren, dass Investoren auch ganz gut damit umgehen können. So wie in dem Musterfall, jetzt erster Vertrag, glaube ich, haben wir ganz gute Regelungen gefunden.
Und das kostet was? Das alles?
Eine Menge Geld. Eine Menge Geld auf jeden Fall. Wir sind hier in einem mehr als mittleren zweistelligen Millionenbereich drin, insgesamt für die gesamte Sanierung der Flächen. Das sind sicherlich auch Kosten, die vorher nicht so en Detail in diesem vollen Umfang eingeplant waren, aber zwingend erforderlich gewesen sind für die entsprechende Freimachung oder Baufeldfreimachung. Und insofern natürlich wichtig, dass wir das als Landesgesellschaft übernehmen und nicht eins zu eins weitergeben an potenzielle Investorinnen und Investoren, was dann wieder natürlich eine Unsicherheit oder halt eine Effizienz in der Finanzierung halt in Frage stellen würde.
Bei Unsicherheit, wir haben es gerade in dem Panel drüben gehört, es geht ja viel um Regulatorik, um Politik. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, Regulatorik. Ich sage vom Grundsatz immer, das sage ich seit 20 Jahren schon, wir müssen natürlich auch als Öffentliche immer wieder auch der Politik die Möglichkeit geben, durch gute, sachgerechte Argumente mutige Entscheidungen zu treffen für die Zukunft.
Das so sagen Sie das nochmal, das klingt so schön diplomatisch.
Also mir geht es um das Thema Mut letztendlich dabei, weil ich glaube, das ist auch, was Politik und teilweise Verwaltung benötigt, um halt mit Regulatorik umzugehen. Es geht auch um Vertrauen. Also sind natürlich pathetische Begrifflichkeiten vielleicht, aber ich glaube, da müssen wir stärker darauf hinwirken, Politik und auch Verwaltung sozusagen Vertrauen zu haben. Nicht nur in die Landesgesellschaften, sondern natürlich auch für alle, die an dem Standort in Berlin etwas erreichen wollen. Und das ist eine große Gruppe natürlich irgendwo in der Immobilien, in der Bauwirtschaft etwas erreichen zu wollen. Regulatorik auf der einen Seite muss sie natürlich sein, das ist auch vom Grundsatz klar, aber die Frage ist natürlich des Umfangs. Auch wir als Landesgesellschaften wünschten uns deutlich weniger Regulatorik, dass wir schneller und effizienter an den Start kommen können. Ich will nicht sagen, das blockiert uns, aber das führt durchaus zu Zeitverzögerung. Und vorhin in der Diskussion ist es ja auch deutlich geworden. Und das ist für uns in der Standortentwicklung Entwicklung gerade eines solch großen Areals, was für die Berlinerinnen und Berliner ein Herzstück ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite für viele aber ja ein Projekt ist, wo sie sagen, das läuft doch schon seit 15 Jahren. Ja, es läuft seit 15 Jahren, aber ich sage extra, seit 5 Jahren Schlüsselübergabe. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hatten wir erst das originäre Möglichkeit, auf der Fläche, auf dem Areal etwas zu erreichen. Alles sind Diskussionen, die vorher stattgefunden haben durch eine andere Verzögerung, nämlich im Süden Berlins, worüber wir heute nicht sprechen. Und ganz wichtig ist an einem solchen Projekt ja auch resilient zu sein gegenüber anderen Ansprüchen. Und dazu neigen natürlich viele Menschen und Akteure, und dazu zählt sicherlich auch die Politik, zu sagen, naja, ihr habt so viele Flächen, wir können auch diese Nutzung und jene Nutzung noch unterbringen. Aber wir haben ein ganz klares Profil. Wir wollen im Osten Wohnbebauung machen und in einem anderen Bereich die Urban Tech Republic. Das heißt, wir wollen einen Innovationspark entwickeln für urbane Technologien für die Zukunft. Und wir wollen nicht ein x-beliebiger Gewerbestandort sein. Und das macht auch Sinn, damit wir Wertschöpfungsketten abbilden können und damit wir letztendlich dann auch auf die Stadt Rendite einen wesentlichen Beitrag an dem Standort leisten können.
Was haben Sie denn für ein Gefühl auf einer Skala von 0 bis 10? Wie beliebt ist denn das Projekt bei den Berlinern?
Das können wir relativ präzise mit einer 8 bis 10 beantworten, weil wir eine Umfrage gemacht haben. Vor 2 Jahren haben wir eine Umfrage gemacht, wie die Berlinerinnen und Berliner informiert sind. Also wir haben so einen Range gemacht, so um Radius 2-3 Kilometer und im Flughafen herum. Kennen Sie die neuen Pläne, die wir haben? Vermissen Sie den alten Flughafen? Und wir haben durchaus herausgefunden, natürlich wird der alte Flughafen vermisst, aber noch viel spannenderer findet man die neuen Pläne in dem Zusammenhang. Also insofern nehmen wir das auch als positives Signal, das zu unterstützen. Aber gleichwohl, immer wenn wir Besuch haben, sagen die Menschen, ach, hier sind wir früher abgeflogen, das war so nah. Aber man muss auch immer sich da auch wieder ehrlich machen, wenn es sozusagen die Privatmenschen sind, die einmal im Jahr in Urlaub geflogen sind, die haben wir schnell dann auch mit der Argumentation, für einmal im Jahr ist es dann zum BR nicht so weit. Und im Umfeld ist es natürlich deutlich sauberer und ruhiger geworden.
Okay, wenn wir schon über Vergangenheit sprechen, müssen wir auch über das alte Terminal reden. Architektur-Ikone kann man ja eigentlich schon so sagen. Wie geht man denn mit sowas um?
Ja, man spricht natürlich von einem ikonischen Bauwerk. Brutalismus ist immer die Begrifflichkeit. Ich bin kein Architekt, aber
das
klingt irgendwie nicht schön. Aber das ist natürlich interessant. Aber letztendlich gerade der Altbestand, insbesondere Terminal A, Terminal B, ist eine große Herausforderung dazu, weil wir letztendlich dort eine Planung haben. Es ist halt als Flughafen geplant worden mit den Funktionalitäten der kurzen Wege des entsprechenden Raumprogramms. Auch aus der Historie heraus ein Flughafengebäude, das mittlerweile 52, 53 Jahre alt ist, also auch entsprechenden Bauqualitäten mit entsprechenden Inhaltsstoffen in den Baumaterialien, was sehr herausfordernd ist. Auch die energetische Gebäudesanierung eine große Herausforderung ist. Wir haben über fast alle Flächen, über fast alle Gebäude den Denkmalschutz. Das heißt, wir haben da zusätzlich eine Herausforderung, wobei man jetzt auch den Denkmalschutz natürlich auch gut begründen kann, weil der Flughafen eine besondere Bedeutung halt für die Entwicklung des Landes oder der Stadt Berlin hat und auch für die Gesellschaft. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber technisch ist es eine Herausforderung, damit umzugehen mit der Sanierung, aber nicht unmöglich. Und für Terminal A, was jetzt auch nicht unsere eigene Baustelle ist, weil die durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung moderiert wird, wo auch die bauvorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen sind, wo es jetzt in die Bauphase gibt, da wird es jetzt im Juli auch noch einen Spatenstich geben für den weiteren Bauabschnitt. Und das Terminal B, was wir eigenwirtschaftlich weiterentwickeln, haben wir natürlich die ganzen technologischen Herausforderungen, ob das die technische Gebäudeausstattung ist, des Gebäudes, mit der wir umgehen müssen, mit dem Bestand und auch sozusagen für den neuen Use Case entwickeln.
Der wäre? Ganz kurz.
Wir wollen für uns Büroflächen haben, letztendlich an dem Standort auch, die wir an Dritte weiter vermieten können. Wir wollen einen Start-up-Bereich haben, wir wollen Innovationszentren haben, wir wollen Veranstaltungsfläche für 700 Menschen haben und darauf ist natürlich dann auch die Technik nicht ausgerichtet. Und das ist die Herausforderung, das entsprechend auszurichten. Die Planung dafür haben wir soweit schon abgeschlossen, sodass wir jetzt in den bauvorbereitenden Maßnahmen auch hierfür sind, damit wir eben spiegelgleich zu Beginn Berliner Hochschule für Technik mit dem Einzug dann auch mit dem Terminal fertig werden. Mit anderen Gebäuden wie der Luftfrachthalle, wo wir jetzt aktuell viele Unternehmen, viele Startups drin haben, ist natürlich nochmal eine Herausforderung. Auch Gebäude, die letztendlich 13, 15 Jahre nicht mehr im Fokus Fokus der seinerzeitigen Flughafengesellschaft war, weil man ja zügig umziehen wollte. Dazu, deshalb sind da einige Baumängel, derer müssen wir uns annehmen, dann Stück für Stück. Das wird noch eine Herausforderung werden, technisch, sowohl technisch als auch finanziell natürlich.
Gut, dann sind wir ja relativ schnell bei, ich sage jetzt mal, im Office-Markt. Wir lernen gerade, neue Gebäude in Top-Lagen geht weiterhin, alles andere fällt nach hinten runter. Jetzt haben Sie gerade selber gesagt, vor allen Dingen Start-ups, die werden natürlich von der nicht so hohen Miete profitieren. Die Konkurrenz schläft ja aber trotzdem nicht. Also innerhalb der Stadt, ne, Adlershof zum Beispiel, sehr etabliert, aber wir haben ja auch noch München, die tun ja auch sehr viel. Was ist denn Ihr USP? Wo sehen Sie die Punkte bei sich in der Vermarktung auf der Plusseite? Und was ist vielleicht auch ein Nachteil? Den möchte ich natürlich auch wissen. Oder die Nachteile.
Ich spreche mal ganz kurz über die Nachteile, dann bleiben vielleicht hinter die positiven Dinge stärker hängen an der Stelle. Ich glaube, Nachteil Stand heute. Stand heute müssen wir natürlich sagen, die verkehrliche Erschließung, die uns ein wenig Bauchschmerzen bereitet. Wir haben eine Brücke, die auf das Gelände führt. Wir haben eine Buslinie, die aufs Gelände führt. Und das müssen wir perspektivisch lösen.
Und die fährt nicht oft.
Ja, ich glaube im Moment noch so oft, dass es reicht für den Bestand im Moment, aber sozusagen für die längerfristige Nutzung selbstverständlich nicht, insbesondere wenn mehr Menschen dort arbeiten. Das ist aber ein Thema und da gehe ich sozusagen von dort aus mal in das Positive gleich über, dass es da auch einen Senatsbeschluss gibt für eine Planung, jedenfalls der Tram-Anbindung. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das dann umgesetzt wird. Die BVG wird jetzt im Juli das Planungsbüro beauftragen und Stück für Stück geht es dann in die Entwicklung. Das wird uns nicht schnell genug gehen.
Okay, aber wie wäre da jetzt die Timeline?
Die Timeline wäre 2034 eine Anbindung mit der Tram von Jungfernheide respektive Jakob-Kaiser-Platz von Süden raus auf die Fläche und dann Richtung Reinickendorf und wieder zurück. 2034, das kommt natürlich für die BRT und für uns käme das 3 Jahre später, als wir es eigentlich direkt benötigen, weil im Zweifel heute würde man in moderner Stadtentwicklung immer sagen, ich lege erst den ÖPNV rein komplett und dann ziehe ich die Nutzung Stück für Stück hinterher. Haben die Menschen sich einmal gewöhnt an das Auto und das kann man jetzt allerdings bei den Studierenden in Berlin nicht unterstellen, aus rein wirtschaftlichen Gründen schon relativ schwierig, aber da sind wir auch für Interimslösungen mit der BVG intensiv im Gespräch, was das Thema autonome Busse etc. angeht, fahrende Busse. Da wird es sicherlich Lösungen in den nächsten 2-3 Jahren geben, die uns da erstmal helfen werden. So, aber gehen wir zu den positiven Aspekten rüber. Ich glaube, das, was auch gerade alle Startups umtreibt, wir haben aktuell roundabout 40 Unternehmen am Standort mit 450 Beschäftigten, die wir schon gewinnen und auch halten konnten, trotz der, ich sag mal, überschaubaren Umstände dort vor Ort, trotz der Großbaustelle. Es eint alle das Interesse, etwas Neues zu tun, Pionier am Standort zu sein. Ich glaube, das ist so ein Mindset, was alle miteinander haben. Unser Narrativ der urbanen Technologien, die wir haben. Wir haben ganz konkret 6 Branchenfelder identifiziert, die wir im Sinne der urbanen Technologien für wichtig halten.
Die wären kurz.
Das ist alles im Bereich Energie, alles im Bereich Mobilität, alles im Bereich Wasser, im Bereich IKT, Baustoffe, Werkstoffe und Recycling. Das sind so unsere 6 Themenfelder, die wir haben an dem Standort. Und das vereint auch Unternehmen. Also letztendlich ein Mindset zu haben. Und so sprechen wir auch mit den Unternehmen. Und das ist das positive Feedback, was wir auch von Investoren bekommen, weil wir vom Grundgedanken innerhalb dieser Branchen oder Technologie Felder auch in Wertschöpfungsketten sprechen. Und das ist das, was die Unternehmen erkannt haben, spätestens seit der Pandemie, spätestens seit Schiffe irgendwo in Kanälen halt Lieferketten blockiert haben etc., dass man das stärker vor Ort regional abbilden muss. Auch natürlich immer noch international denken und handeln, das ist gar keine Frage. Aber das sehen viele Unternehmen als Vorteil. Und den kollaborativen Gedanken, den wir halt entwickeln, den tragen wir jetzt schon immer in die Community rein. Und vielleicht da nochmal ein kurzer Aspekt, Urban Tech Republic. Republic haben wir ja letztendlich als Marke, als Begrifflichkeit reingebracht. damit die Akteurinnen und Akteure sich auch als Gemeinschaft verstehen und das auch als gemeinsamen Wirtschaftsraum betrachten und entwickeln. Und durch die Kombination, und das ist der weitere Vorteil, wir werden perspektivisch Startups am Standort haben. Das ist durchaus auch ein Garant dafür, dass Unternehmen in der Zukunft Beschäftigte vor Ort findet, also eine enge Mitarbeitendenbindung schon früh stattfinden kann. Das ist sicherlich sehr gut dabei. Und dass wir ein gutes Marketing haben, strategische Partnerschaften haben, national wie international haben, was für den Standort spiegelt. Und Sie haben den Wettbewerb oder die Konkurrenzstandorte auch innerhalb Berlins angedeutet. Wir sind in dem Verbund der Zukunftsorte, wo wir aktuell mit 11 Orten vertreten sind, mit Adlershof, mit Siemens Stadtsquare und anderen, wo wir uns auch austauschen, wo wir uns nicht als Konkurrenten im harten Wettbewerb begreifen, sondern austauschende Mitbewerber, weil jeder seine individuellen Schwerpunkte haben und wir uns austauschen darüber. Und es macht auch Sinn, bestimmte Themencluster an bestimmten Standorten zu bündeln. Und ich denke mal, das ist so ein positiver Effekt, den wir auch langfristig am Standort entwickeln wollen.
Die Nachfrage aktuell, wie ist die so? Also kommen noch mehr Startups? Also ist das so Mund-zu-Mund-Propaganda oder stehen Sie da jetzt erstmal auf der Bremse und sagen, es ist erstmal gut, so wie es ist?
Wir freuen uns über jede Anfrage, aber die Situation aktuell leider ist, dass wir gar nicht so viele Flächen haben. Also die 5 Millionen Quadratmeter, das klingt groß, aber verfügbare, in Wert zu setzende Flächen im Moment schwierig. Deshalb gehen wir halt in den Neubau rein. Da sind auch Gespräche, deshalb nutzen wir auch Veranstaltungen wie diese selbstverständlich, um mit potenziellen Investorinnen und Investoren ins Gespräch zu kommen. Da hatten wir gerade auch eine schöne Gesprächssituation, weil wir auch Neubauflächen anbieten wollen. In unterschiedlichen Konstellationen können wir uns das auch vorstellen. Auch als PPP-Modelle können wir uns das vorstellen am Standort, was in Berlin gar nicht so beliebt ist, aber wo wir sagen, wir müssen da auch neue Wege gehen, letztendlich um zügig Flächen akquirieren zu können, Flächen bereitstellen zu können. Und das ist auch zukünftig, auch im Sinne meiner Vorstellung, wie wir die Berlin TXL Management GmbH ausstatten werden. Das wäre zukünftig unser Ziel, daran orientieren, Ziele orientieren, wie schnell können wir Gewerbeflächen bereitstellen tatsächlich, weil darum geht es letztendlich bei dem Projekt der Urban Tech Republic. Ganz nüchtern betrachtet, wir wollen Flächen für zukunftsweisende Industrien und Unternehmen und Startups bereitstellen.
Okay, Sie haben jetzt gerade PPP angesprochen. Dafür gebe ich Ihnen jetzt gerne mal noch eine kurze Werbefläche, weil ich finde, das ist ein Konzept, was irgendwie, Sie haben es gerade selber gesagt, nicht so wirklich beliebt ist. Warum ist das so? Ist das noch zu komplex? Was würden Sie sich wünschen?
Ja, ich meine, PPP-Modelle sind relativ alte Modelle. Und ob man jetzt nach Deutschland guckt oder ich habe mich jüngst mit der japanischen Botschafterin darüber unterhalten. Ich fand das ganz spannend, weil sie auch gerne Gast bei uns ist. Und sie sagt auch immer so, naja, eigentlich müsst ihr das alles schneller machen in Berlin oder in Deutschland insgesamt. Und beim Thema PPP-Modell sagt Japan, wir haben da schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, man macht dann schlechte Erfahrungen in dem PPP-Modell, wenn die vertraglichen Parameter nicht ausgewogen sind. Weil das Grundprinzip eines PPP-Modells ist ja, dass sozusagen alle drei Vertragsparteien jeweils ihre individuellen Stärken beibringen. Das kann der Investor sein, die Stärke ist Geld. Das kann das Bauunternehmen sein, ist Bauen, Kernkompetenz. Und wir haben die Stärke, wir haben eine Fläche und wir haben die Möglichkeit, auch Community abzubilden. So, und das müssen wir intelligent in einem guten Vertragsverhältnis miteinander austarieren, dass wir sozusagen auch einen gedrittelten Erfolg haben. So, und dann kann es auch funktionieren.
Dafür bräuchten Sie also eigentlich auch ein Beispiel. Also
ganz genau.
Ganz
genau. Und das stellen wir jetzt gerade aktuell auch der Wirtschaft vor, dass wir offen sind dafür. Die Diskussion habe ich auch mit den politischen Gremien schon geführt. Grundsätzlich mal die Offenheit zu haben, das ist das Entscheidende. Also mutig zu sein und auch Vertrauen
schon
zu haben.
Mutig.
Ganz genau. Ich finde das immer wichtig, tatsächlich auch dieses Vertrauen zu haben. Lasst die doch erst mal machen. Mal eine Idee zu entwickeln, mal drei Vertragspartner an einen Tisch zu kriegen. Im Moment in der Konstellation haben wir zwei, also uns und einen Multitechnologiekonzern, die sagen, wir würden gerne mit Technologien mit reingehen. Und jetzt suchen wir noch den dritten Partner. Das kann Geld oder halt die Bauwirtschaft sein. Das müssen wir mal schauen, was das ist. Und das wäre natürlich schön, wenn wir ein solches Modell an den Weg bringen können. Einen ersten Vorschlag dazu will ich noch in diesem Sommer auch der Politik vorschlagen wollen. Wir haben gerade eine gute Situation, weil wir im Wahljahr. Das heißt auch
hört
da
Ihnen jeder zu.
Ganz genau. Mit guten Ideen oder mit Ideen erstmal generell. Ob sie dann gut ist, wird sich rausstellen. Aber ich glaube, dann kann man Ideen erstmal platzieren und findet auch jemand, der zuhört.
Mhm. Apropos Ideen. Die Berliner Hochschule für Technik ist schon mit 5000 Studenten ungefähr vor Ort, nicht?
Vor Ort sind sie noch nicht. Sie wollen ins Terminal A 2030, 31 einziehen.
Werden die denn jetzt schon, darum geht es mir eigentlich um Ideen, werden die denn jetzt schon einbezogen? Also was erwarten die? Können sie auf so Wünsche jetzt noch eingehen? Gibt es da irgend sowas wie Workshops? Keine Ahnung.
Also vielleicht da nochmal ganz differenziert. Also das Gebäude Terminal A, Berliner Hochschule für Technik, ist die Baustelle der Senatsverwaltung. Das heißt sozusagen, in diesem Projekt sind wir wissen, was da abläuft und in welche Richtung das geht und so und
aber
so weiter.
Aber es ist ja für Ihr Gesamtprojekt aber wichtig,
ganz
oder
genau,
nicht?
Wir sind aber sozusagen nicht in der Planung, in der konkreten Planung, was Raumaufteilung etc. eingebunden. Aber das ist eine konkrete Baustelle. Man könnte auch sagen, das ist die Baustelle der BRT. Sie sind da intensiv eingebunden, weil letztendlich sie sind nachher die Betreiber dort und auch die Nutzenden. Das heißt, die nehmen maßgeblich darauf Einfluss, was da letztendlich reinkommt in die Geschichte.
Nee, mir geht es jetzt nicht so sehr um das Gebäude, sondern mir geht es um die Umgebung. Wir haben ja vorhin gerade von Herrn Eisentraut von Lidl den Vortrag gehört, also was macht jetzt ein Quartier aus? Ich sehe das Projekt jetzt auch als insgesamt Quartier. Also wie gehen Sie mit den Umgebungsvariablen um, die zum Beispiel Studenten brauchen? Jetzt gibt es ja also 40 Startups, aber das wird ja dann noch mal viel mehr werden.
Ja, ganz genau. Also das wird mehr werden. Das ist die Zuversicht, dass es mehr werden wird. Die Planungen gehen in die Richtung. Wir sind natürlich sehr intensiv mit der BRT in Gesprächen in unterschiedlichen Bereichen. Auf der präsidialen Ebene der BRT im Rahmen unserer Entwicklungspartnerschaft im Smart City Kontext, wo wir gemeinsame Use Cases oder Anwendungsfelder gemeinsam entwickelt haben. Wir sind im Bereich Startup, sind wir auch im Austausch, dass bei uns mal Veranstaltungen seitens der BRT stattfinden mit Studierenden und auch mit der Wirtschaft gemeinsam. Wir haben gemeinsame Planungsgedanken auf dem Gesamtareal und natürlich auch die Idee eben studentisches Wohnen zum Beispiel. Wie kriegen wir das ins Schumacher-Quartier? Mit welchen Partnern rein? Also das sind Dinge, die wir intensiv mit der BRT besprechen. Also insofern sind sie schon seit längerem in die Planung und auch in das operative Geschäft mit eingebunden, das, was wir am Standort machen.
Okay, jetzt haben Sie vorhin schon mal diese verschiedenen Cluster genannt, worauf Sie sich jetzt spezialisiert haben. Wenn ich jetzt Gebäude und Flächen zur Verfügung stelle für genau jene Cluster, brauche ich ja eigentlich Experten, weil das ist ja jetzt nicht so einfach. Wo kommen die denn her? Und wie blicken Sie denn dann, weil Sie haben vorhin auch gesagt, und das, was vielleicht noch in der Zukunft relevant ist, dafür braucht man ja dann auch Experten.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das erarbeiten wir auch Stück für Stück. Wir sind jetzt gerade eigentlich mit einem kleinen Team im Bereich Innovationszentren unterwegs. So, was wir Stück für Stück auch weiterentwickeln werden, wo wir jetzt eher breit aufgestellt sind, weil wir sagen, okay, wir wollen jetzt ein großes Raster an Themen gemeinsam erstmal entwickeln. Und da werden wir wie jedes andere Technologiezentrum auch in der Perspektive Stück für Stück unser Expertinnen-Netzwerk auch erweitern, um die Komponenten, die es dann jeweils für die Technologiefelder halt benötigt. So, das werden wir Zug um Zug machen, das werden wir auch im Zug um Zug mit der Politik besprechen, weil von dort brauchen wir auch die Unterstützung letztendlich dafür, weil wir müssen sozusagen in die Startphase dann auch ins Investment gehen letztendlich und mit den Innovationszentren, jedenfalls die wir selber betreiben, brauchen wir Stück für Stück auch das Expertinnen-Experten-Netzwerk an denjenigen Wissenschaftlern, wie auch immer, die aus den jeweiligen Branchenumfeldern kommen. Aber, und da gehe ich nochmal ganz zurück in die Entwicklungspartnerschaft, die wir schon heute haben. Da haben wir ein intensives Netzwerk. Und wie gesagt, da ist Verwaltung vertreten, da sind Hochschulen drin vertreten, da ist aber auch die Berliner Feuerwehr zum Beispiel mit drin vertreten, weil wir auch da Use Cases haben, die relevant sind für die Stadt, für die Stadtgesellschaft dazu. Und da haben wir auch Unterstützung letztendlich auch aus der Wirtschaft und aus anderen Strukturen, die uns auch bei den anderen Fragestellungen jetzt schon helfen und unterstützen. Aber Stück für Stück werden wir das Personal da auch weiterentwickeln müssen.
Zum Schluss würde ich gerne noch mal die Expo 2035, da sind Sie, ich muss das, also einer der zentralen Standorte, sehen Sie das als Treiber, sehen Sie das als Risiko, weil dahinter hängt ja dann auch, wir sprachen am Anfang über Timelines, da ist ja sicherlich auch eine bestimmte Erwartungshaltung da. Wie schauen Sie darauf?
Ja, jetzt muss ich insofern dann leider korrigieren, weil wir sind nicht der zentrale Standort für die Expo 2035, sondern einer der Akteure, der Auserkorenen einer potenziellen Standorte dazu. Wir haben jedenfalls auf der Basis der Planungen, die uns vorgelegt worden sind, für die Planung in dem Umfang eine ganz klare Absage erteilt. Das haben wir aber schon vor 2 Jahren gemacht, das haben wir vor einem Jahr gemacht, das haben wir im Frühjahr diesen Jahres gemacht. Wir haben den Export.
Trotzdem kommt es ja immer wieder.
Ja, okay, das ist so, das ist aber auch Berlin, ne? Das ist, und das, was ich vorhin halt meinte, wenn ich Projektentwicklung betreibe, muss ich eine gewisse Resilienz haben und auch mit guten Argumenten natürlich. Wir haben der Expo, den Expo-Betreibern haben wir angeboten, in dem 3., 4. Bauabschnitt, das ist so im südöstlichen Teil der Urban Tech Republic, haben wir gesagt, da könnten wir uns das vorstellen, dass Teilflächen einer dezentralen Expo dort stattfinden. Das würden wir auch heute weiterhin so sehen und auch so anbieten wollen. Das, wo sich Berlin ganz konkret Gedanken machen müsste tatsächlich, ist, wir haben wie jedes andere ordentliche Unternehmen haben wir natürlich einen Business Case entwickelt und den haben wir mit Zahlen, mit Kennzahlen hinterlegt und den haben wir über die ganze Laufzeit hinterlegt. Und wenn man Flächen rausnimmt, jeder Quadratmeter beeinflusst diesen Business Case. Das ist wie im Einzelhandel. Wenn ich 10 Quadratmeter rausnehme, 100 Quadratmeter, wie auch immer, habe ich eine ganz andere Flächenrendite. So, und das Grundverständnis zu haben, und das adressieren wir natürlich auch in Richtung Politik, dass wir da auch in Renditen denken, das ist ganz wichtig. Und deshalb müssen wir da auch mit der Expo oder mit anderen Planungen, ob das jetzt die Expo ist oder nicht, und müssen wir genauso umgehen. Abseits davon finde ich natürlich eine Expo 2035 für Berlin-Brandenburg absolut spannend, insbesondere unter Marketing-Gesichtspunkten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es muss auch erlaubt sein, grundsätzlich zu sagen, ist es noch das, was man in Expo vor 20, 40, 50 Jahren brauchte im Sinne der technologischen Transformation, noch genau der Weg oder ist es halt ein Marketing-Thema? Und da leisten Expo 2035 beim Thema Marketing eine ganz hervorragende Arbeit.
Frank Wolters, ich muss noch mal gucken, Berlin TXL Management GmbH. Ich danke Ihnen sehr für die Insights. Ich komme dann in 2 Jahren wieder mal mit dem Bus angefahren. Ich war ja schon mal mit dem Bus bei Ihnen. Das war eine ganz schöne Tortur. Vielleicht ist es ja dann schon ein bisschen besser. Und dann unterhalten wir uns, wie es weiterging und über den Ausblick. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Und lassen Sie uns weiterhin mutig und zuversichtlich bleiben.
Bis bald.
Das war der Immobilierus Podcast. Weitere Folgen gibt es auf immobilierus.de sowie auf allen Podcast-Plattformen. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe aus der Immobilienwirtschaft finden Sie unter immocom.com. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo.